Sie wurde für den Literaturnobelpreis gehandelt. Christa Wolf war die erfolgreichste Schriftstellerin der DDR.
Es gibt keinen einzigen Roman von Christa Wolf, den ich für bedeutend hielte.
Vernichtend urteilte der sogenannte Literaturpapst Marcel Reich-Ranicki nach der Wende über Christa Wolf. Was ist inzwischen, 35 Jahre nach dem Mauerfall, von der DDR-Literatur geblieben? Das möchte ich besprechen in diesem Kunstgarten von NDR 1 Radio MV mit Carsten Gansel, dem Vorsitzenden der Mecklenburgischen Literaturgesellschaft. Er ist der Experte. Er ist Literaturwissenschaftler und hat ganz viel zu einzelnen Autorinnen und Autoren aus der DDR publiziert, viele Schätze ausgegraben und neu herausgegeben. Und er ist emeritierter Professor für Neue Deutsche Literatur der Uni Gießen. Herr Gansel, schön, dass Sie Zeit haben. Guten Tag.
Ja, hallo und grüße Sie, Frau Jans.
Sie sind gebürtiger Güstrower, in der DDR aufgewachsen, leben schon lange in Neubrandenburg. Gibt es das Buch, das Sie in der DDR geprägt hat? Ein Schlüsselerlebnis DDR-Literatur?
Naja, also von einem Schlüsselerlebnis will ich nicht reden, aber es hat so einige Texte gegeben, die schon für mich wichtig waren. Das ist einmal gewesen Christa Wolf, Nachdenken über Christa T., und das zweite ist sicherlich Franziska Linkerhand von Brigitte Reimann. Das sind so zwei Texte von zwei wichtigen Autoren, ja, die mir ungemein wichtig waren, weil sie damals so in den 70er Jahren jedenfalls für mich bestimmte Fragen auf den Punkt gebracht haben, die ich so in anderen Texten für mich jetzt nicht wiederfand, obwohl, und ich muss jetzt einfach so ein Komma setzen, obwohl natürlich Texte auch wie Werner Heidetscheck, Tod am Meer, für mich ein wichtiger Text gewesen ist.
In der DDR wurde sehr viel gelesen. Das ging auch durch alle sozialen Schichten. Oder trügt mich meine Erinnerung?
Nein, ich glaube, das ist schon wahr. Man müsste dann auf die DDR zurückschauen, auf die Ideale, mit denen diese Gesellschaft ja angetreten ist nach 1949. Und da gibt es in der Tat schon die Vorstellung, dass Literatur, dass das Buch etwas bewirken kann. Und deswegen auch in den ersten Phasen der DDR, sagen wir mal 50 Jahre, dass man davon ausging, dass DDR so eine sozial-aktivistische Funktion haben könnte, dass man mit dem Lesen von literarischen Texten ja bestimmte Ideale mitvermittelt bekommt. Und dazu gehören dann solche Fragen, die man also im Komplex, glaube ich, schon beantworten sollte, dass natürlich der deutsche Literaturunterricht eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Das ist anders als in der Gegenwart. Da wurden noch sehr viele Ganzschriften gelesen, egal wie wir die heute wichten. Und es wurde, glaube ich, ohne das zu wissenschaftlich zu sehen, schon eine gewisse Sensibilität für Literatur erzeugt. Ganz abgesehen davon, ich habe es, glaube ich, im Hinterkopf, das müssten fast 97% der Gemeinden, die sind mit Bibliotheken ausgestattet gewesen. Das ist etwas, was natürlich für ein so kleines Land schon ein Phänomen ist.
Wenn wir jetzt über DDR-Literatur sprechen, was meint das eigentlich?
Das sind Texte, die von Autoren geschrieben wurden, die in der DDR sozialisiert worden sind, so als Faustregel. Mhm. Und damit haben wir schon eine gewisse Orientierung.
Genau. Und welche Autorinnen und Autoren sollte man denn unbedingt heute noch lesen? Wer bleibt? Das wollte ich mal wissen und habe mich beim Publikum umgehört, bei den Schweriner Literaturtagen.
Alle Bücher von Christa Wolf.
Der geteilte Himmel, Nachdenken über Christa T., Medea, Cassandra.
Christa Wolf, alle Werke.
Christa Wolf hat offenbar im kollektiven Gedächtnis die größten Spuren hinterlassen. Ihre Bücher fallen fast allen, die ich nach dem literarischen Erbe der DDR frage, sofort ein. Und gleich nach Christa Wolf kommen noch zwei andere Autorinnen.
Maxi Wander, Guten Morgen, du Schöne. Das ist einfach ein ganz wichtiges Buch, was auch also viele Generationen noch begleiten wird.
Ein Buch, von dem auch die Schriftstellerin Helga Schubert schwärmt. Die dokumentarische Literatur der DDR sei stark gewesen. Maxi Wander hatte für Guten Morgen, du Schöne Mitte der 70er Jahre Interviews mit Frauen geführt. 19 von ihnen kommen in ihrem Buch ausführlich über Liebe, Politik und Selbstverwirklichung zu Wort. Ein Buch, das auch Männer begeistert.
Es war ja auch eine ganz neue Form und dadurch ist es eben auch nicht nur bei uns ein Erfolg geworden, das ist ja auch drüben eingeschlagen.
Ich komme aus dem Westen. Ich habe als Jugendliche Maxi Wander gelesen und Brigitte Reimann. Also als ich Anfang 20 war, waren das total wichtige Bücher. Also was so Feminismus angeht und Frauenemanzipation. Das musste man lesen.
Von Brigitte Reimann, sagen die Bücherfreunde, wird ganz sicher Franziska Linkehand bleiben. Eine junge Architektin voller Ideale, die in Hoyerswerda mit dem real existierenden Sozialismus konfrontiert wird.
Das halte ich für so eins, was auch nach 100 Jahren noch gelesen wird.
Ein Einzelner gerät in Widerspruch zum Staat, woraufhin er als Mensch ausgegrenzt wird. Diese Erfahrung macht viele Bücher relevant.
Wichtig als DDR-Autoren ist für mich der Wolfgang Kilbig.
Hermlin.
Strottmatter. Wir haben alles gelesen, man fühlte sich da wiedergespiegelt.
Bräun auch löst. Jürg Becker unbedingt.
Ja. Christoph Hein und Jürg Becker, ja klar. Also die alle so. Das waren so die, die man auch unterm Tisch gekauft hat.
Ich denke schon, dass um die heutige Geschichte zu verstehen, dass wichtig ist, sich auch mit dem zu beschäftigen, was vor dem Mauerfall war, auch mit der Literatur, die es gegeben hat in der DDR, die uns gestärkt hat und eigentlich den Boden gegeben hat, das durchzuhalten.
Der gelernte DDR-Bürger hat gelernt, zwischen den Zeilen zu lesen. Wenn Sie die Kunst beherrschen, dann können Sie sehr viel damit anfangen.
Christa Wolf, Brigitte Reimann, Maxi Wander, Günther de Bruijn, Jurek Becker, Christoph Hein, Stefan Heim, Hermann Kant, Erwin Strittmatter. Carsten Gansel ist bei uns im Studio. Herr Gansel, wie sehen Sie das als Literaturwissenschaftler? Wer hat definitiv noch Bestand? Sind das so auch Ihre Favoriten?
Wenn man so eine Liste macht, dann ist es letztendlich das, was Kanon meint. Da würde man sicherlich einige Autoren noch dazu rechnen. Also Johannes Bobrowski sicherlich, Peter Huchel, Werner Heiducek, Erich Arndt. Also ich habe gemerkt, nur so beim Hören, viele Lyriker sind gar nicht genannt worden. Das hängt einfach auch sicher damit zusammen, dass die Epik, also dass Romane und Erzählungen populärer gewesen sind. Und Lyrik, egal von welchem Land wir reden, es nach wie vor oder damals auch schon nicht ganz so einfach gehabt hat. Gleichwohl muss man schon sagen, dass die Auflagen damals auch für Lyrik, also in der DDR, schon höher waren.
Auf die Lyrik werden wir später noch eingehen, aber zunächst mal zu den drei großen Schriftstellerinnen, Christa Wolf, Brigitte Reimann und Maxi Wander. Carsten Gansel, Sie sind Vorsitzender der Christa-Wolf-Gesellschaft, haben viel über Sie geschrieben und auch zu Brigitte Reimann geforscht, eine vielbeachtete Reimann-Biografie veröffentlicht. Nehmen wir noch Maxi Wander dazu. Die drei sind ja auch im Westen eingeschlagen. Was verbindet die Autorinnen?
Schwierige Frage insofern, weil das ganz unterschiedliche Autorinnen sind, sowohl von der Persönlichkeitsstruktur, wenn man das mal so sagen darf, als auch von der Art und Weise zu schreiben. Eine Gemeinsamkeit besteht darin, dass diese drei Autoren schon sehr früh die Frage diskutiert haben in ihren Texten, was ist Gleichberechtigung? Dass sie sehr früh nachgegangen sind, der Schwierigkeit, Stichwort Christa Wolf, der Schwierigkeit, ich zu sagen. Dass sie sehr früh auf den Punkt gebracht haben, wie es in einem Land wie der DDR ist, wenn jemand an bestimmte blinde Flecken stößt, versucht, die Wahrheit zu ergründen. Das sind Gemeinsamkeiten, Unterschiede sieht man natürlich sofort. Also Maxi Wander, da sind wir in gewisser Weise beim Dokumentarischen. Da sind wir bei den Frauenprotokollen, die Maxi Wander in kongenialer Weise dann hinbekommen hat in den 70er Jahren. Und bei Brigitte Reimann und bei Christa Wolf sind die Gemeinsamkeiten, was das Literarische betrifft, insofern sicherlich größer, als sie Epikerinnen sind, als sie Romane geschrieben haben. Und bei beiden, übrigens auch bei Maxi Wander, spielt natürlich Erinnerung und spielt Gedächtnis eine ganz zentrale Rolle.
Christa Wolf ist sicherlich die bedeutendste der Schriftstellerinnen. Und ich möchte noch einen wichtigen Gegenwartsautor zu Wort kommen lassen. Clemens Meyer, Jahrgang 77. Der Leipziger hat viel von Wolf gelernt, sagt er.
Sie hat mich eigentlich stilistisch nicht geprägt. Sie hat mich aber durch die Art ihres Denkens, auch durch die Art, wie allein schon Kindheitsmuster losgeht. Das Vergangene ist nicht tot. Es ist nicht einmal vergangen. Also diese permanente Rückschau, die Vergangenheit abzugleichen mit der Gegenwart. Also welche Spuren hat diese Nazi-Vergangenheit, aber auch die DDR-Vergangenheit in unserer Gegenwart hinterlassen? Da scheint sie mir heute noch in ihren besten Werken absolut lesenswert.
Christa Wolf wird bei uns in der Sendung an anderer Stelle noch vorkommen. Herr Gansel, Sie haben angemerkt, die großen Dichter der DDR wären vielleicht nicht genügend vorgekommen in der Umfrage. Und Sie haben Peter Huchel genannt. Für mich waren und sind da noch zwei ganz große, Sarah Kirsch und Günter Kunert.
Man könnte Heinz Tschechowski nennen. Günter Kunert und Sarah Kirsch gehören unbedingt dazu.
Dann lassen Sie uns an dieser Stelle mal was hören. Hier ein kurzer Ausschnitt von der Dichterin der Pappeln und Gräser, des Sommerwindes und der Rauchschwalben.
Die Pappeln halten sich angefasst, verneigen sich nacheinander, was eine hübsche Bewegung abgibt. Das Wasser überstieg längst die Gräben in diesem lenzhaften Winter, wo manche Bäume erblühen.
Sarah Kirsch ist zeitlos mit ihrer wunderbaren Lyrik und besteht heute noch mit ihrer Poesie. Für mich waren aber auch die frühen Gedichte von Wolf Biermann stark. Wolfgang Hilbig war wichtig für mich und Thomas Brasch. Und bei der Umfrage, die ich bei den Schweriner Literaturtagen gemacht habe, da ist den Leuten nicht gleich eingefallen, welche Dichter bleiben. Aber beim längeren Nachdenken kamen dann auch Namen wie Eva Strittmatter oder Volker Braun, und Dorothea Oertel erinnerte sich an ihre Studienzeit.
Ach so, einer ist noch unbedingt Rainer Kunze. Brief mit blauem Siegel. Ich war Studentin in Greifswald 73, ne? Und da wurde das so verkauft, 20 Exemplare rumgereicht in der Seminargruppe, und dann war Schluss. Und das war ganz hohe Literatur für uns, diese ganzen Gedichte, die haben uns total Mut gemacht. Aber es war auch ein bisschen heikel, das zu besitzen und zu rezitieren natürlich, ne? Aber bis heute hin, also wichtig, auch für unsere Kinder.
Also Lyrik spielte in der DDR eine größere Rolle als heute. Carsten Ganze, Sie haben das schon gesagt, dass die Auflagen auch größer waren. Ein Anspruch auf Vollständigkeit, dass wir jetzt alle wichtigen Lyriker nennen, den können wir natürlich nicht erheben in dieser Sendung. Und es ist ja auch immer ein subjektiver Blick. Und lassen Sie uns jetzt mal einen Blick werfen auf die Theaterleute. Ins Theater ging man auch mit seinen Kollegen. Leute wurden mit Bussen ins Theater gefahren. Es kamen also alle Schichten mit dem Theater in Berührung und es gab wichtige literarische Stimmen. Volker Braun, Peter Hacks, Heiner Müller fallen mir da ein.
Die Dramatik und das Theater hat in der DDR über die ganzen Jahrzehnte aus meiner Sicht eine ungeheuer wichtige Rolle gespielt. Das wurde in den 80er Jahren noch maßgeblicher. Aber wenn wir, Sie haben drei Autoren genannt, wenn wir an Peter Hacks denken, die Sorgen um die Macht 1961, das ist ein Theaterstück, weswegen Peter Hacks Riesenschwierigkeiten bekam. Er hat dann aufgehört, am Theater zu arbeiten und hat sich nur auf literarische Texte konzentriert. Oder denken wir an die Umsiedlerin von Heiner Müller, deswegen wurde er aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen. Oder denken wir dann, machen wir einen großen Sprung in die 80er Jahre, das sind solche Texte wie Lenins Tod von Volker Braun. Ich habe im Kopf, 1970 war er schon geschrieben worden, dieser wichtige Text, und 1987 erst aufgeführt. Oder 1987 die Übergangsgesellschaft, auch Volker Braun. Nicht zuletzt, und nenne ich einfach mal einen letzten Autor, der ganz wichtig ist für das Theater, für die Dramatik, das ist natürlich Christoph Hein. Und die Ritter der Tafelrunde ist ja immer wieder und oft genannt worden, und damit sind wir schon in der Endphase DDR, in einer Phase, die durch Stagnation gekennzeichnet war und dadurch eben mitunter der Text etwas zu einfach gelesen, wie ich finde, dass da irgendwelche alten Männer da rumsaßen und immer noch glaubten, dass sie die Schicksale eines Landes in der Hand behalten könnten.
Weil wir gerade bei der letzten Phase der DDR sind, wir werden später in der Sendung natürlich auch noch auf die Literatur der frühen Jahre zu sprechen kommen. Die Literatur, Carsten Ganze, wurde ja in den 70ern freier, kritischer. Welche Rolle hat denn aber die Ausbürgerung von Wolf Biermann 1976 gespielt?
Ja, wenn man Einschnitte in der DDR und ihre Literatur auf den Punkt bringen wollte, dann haben wir natürlich das 11. Plenum. Wir haben dann 68 und wir haben dann 72, der Wechsel Ulbricht zu Honecker, wo Hoffnung es gegeben hat, ne? Von festen Positionen des Sozialismus ausgehen, gibt es keine Tabus, so ungefähr die Aussage von Erich Honecker. In diesem Kontext sind dann ja auch Texte erschienen, die Sie zuerst genannt haben. 73, die neuen Leiden des jungen W., das war vorher ein Schubladentext, 68 ja schon entstanden. Und 76 ist vielleicht der entscheidende Einschnitt gewesen, weil nämlich, wie Christa Wolf das mal sehr schön gesagt hat, eine bestimmte Gruppe von Autoren sich klar geworden ist, dass eine Mitarbeit an der Gesellschaft, so wie sie es verantworten konnten und wollten, nicht erwünscht ist. Und Christa Wolf sagt dann, das hat Einzelne in eine Krise gebracht, die auch existenziell sein konnte. Und mit diesem Einschnitt Wolf Biermann, ja, wird eigentlich, kann man sagen, die letzte Phase der DDR eingeleitet. Und ab diesem Zeitpunkt werden die Texte auch einerseits schärfer und es passiert das, was für Literatur ganz wichtig ist. Es nimmt dann auch in den 80er Jahren zunehmend, spielt das eine Rolle, was man Parabelartiges nennt. Es werden also Parabeln entworfen von Stagnation, von einer Gesellschaftsordnung, die ans Ende kommt.
Mit der Gründung der DDR, Herr Ganse, gab es ja das große Versprechen, nie wieder Faschismus. Und für viele Autorinnen und Autoren war das ein zentrales Thema, vor allem in den ersten Jahren. Und es kamen ja auch Autoren aus dem Westen.
Naja, aus dem Westen ist ein großer Teil des sogenannten antifaschistischen Exils zurückgekommen. Wir sind da bei Segers, bei Brecht, bei Renn, bei Willy Bredel, ganz unterschiedliche Autoren, Friedrich Wolf, die zum größeren Teil doch eher linksorientiert waren, wenn man es mal so simpel sagen kann. Es ist aber auch in den ersten Zeiten sind auch durchaus noch Autoren aus der Bundesrepublik in die DDR gekommen, weil sie der Auffassung waren, dass da im Osten was Neues realisiert wird. Gotthold Gloger beispielsweise, den heute viele nicht mehr kennen, der ist zum Beispiel aus dem Westen gekommen. Oder Peter Hacks, der ist aus der Bundesrepublik gekommen. Dazu sind noch andere zu nennen, die dann wieder zurückgegangen sind.
Einer, der aus dem Westen kam, über New York und Paris in die DDR, der spielte für viele Leserinnen und Leser eine ganz besondere Rolle. Das habe ich jüngst bei meiner Umfrage erfahren.
Stefan Heim, die Architekten, ja. Und dann 5 Tage im Juni.
Stefan Heim, ja, aber ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, muss ich ehrlich sagen. Ich bin auch teilweise nicht an die Bücher rangekommen. So gute Verbindungen hatte ich nicht, ne?
Kein Wunder, denn die meisten Bücher von Stefan Heim wurden nur im Westen verlegt. Auch der Schriftsteller Gregor Sander, er wurde 1968 geboren, hat mir gesagt, dass er von Stefan Heim geprägt wurde.
Für mich war, als ich so 20 Jahre alt war und heimlich ein Schriftsteller werden wollte, das Buch Nachruf von Stefan Heim sehr wichtig. Das ist die Autobiografie des Schriftstellers. Also da erzählt ein jüdischer Deutscher, wie er vor den Nazis fliehen musste nach Amerika und wie er dann als amerikanischer Offizier wieder nach Deutschland zurückkam und eben in diesem Ostdeutschland blieb und dem Staat und diesem System so gut er konnte auf die Nerven ging. Und er erzählt aber auch davon, wie er ein Schriftsteller wurde und wie es für ihn war, ein Schriftsteller zu sein, was das für Mühen und Qualen und auch Freuden hatte. Mich hat das Buch sehr, sehr, sehr fasziniert, weil da einer Geschichte in Geschichten erzählt.
Stefan Heim hat viele Menschen beeindruckt. Und Carsten Ganse, wie wichtig ist Stefan Heim heute noch?
Ja, das Schöne ist ja, dass ich mit einer Reihe von Autoren auch Gespräche geführt habe, unter anderem mit Stefan Heim. Stefan Heim ist für die DDR ein ganz wichtiger Autor gewesen. Nicht nur, weil er mit dem Kreuzfahrerroman ja durchaus schon, würde sagen, internationale Geltung erlangt hatte, sondern weil das ein Mann war, US-Staatsbürgerschaft, der in den Osten kam, aber vom Anfang an sich niemals hat klein machen lassen, sondern Stefan Heim hat immer auf die Konfliktfelder hingewiesen. In all seinen Romanen, ob es zum 17. Juni 1953 gewesen ist, ob es dann später im Colleen, wo es um Schriftsteller ging, gewesen ist. Das ist eine Person, die für das stand, was man im weitesten Sinne aufrechten Gang nennen kann. Und das hat sich in den Romanen von ihm manifestiert. Und dass er jemand war, der irritiert, der aufgestört hat mit seinen Texten und mit seinen Essays und mit seinen Reden. Leider konnten die führenden Genossen, wie das früher in der DDR so hieß, mit Konflikten, mit Aufstörungen, Irritationen nicht hinreichend umgehen. Es ist nicht bewusst geworden in der DDR, dass Irritationen, dass Störungen dazugehören und dass die eine Gesellschaft voranbringen, sondern Störungen, und dazu gehören die Texte von Stefan Heim, die sollten nivelliert, die sollten ausgeschlossen werden. Und das brachte zahlreiche Konflikte.
Es war ja auch nicht so einfach für Verleger in der DDR, kritische Werke herauszubringen. Und mit dem speziellen Blick auf den Nordosten möchte ich da mal den Hinsdorf Verlag herausgreifen. Denn Hinsdorf in Rostock hatte ja eine Zeit lang eine ganz besondere Bedeutung.
Ja, der Hinsdorf Verlag hat es ab Ende der 50er Jahre unter Konrad Reich und zusammen mit Kurt Badd, die sind ja beide als Team aufgetreten und waren ein Team, hat es geschafft, vielleicht neben Aufbau zu einem der ganz wichtigen belletristischen Verlage für Gegenwartsliteratur zu werden. Und das hing einfach auch damit zusammen, dass wichtige junge Autoren zu Hinsdorf gekommen sind, weil sie wussten, dass dort ein Verlagsleiter existiert, der im weitesten Sinne das hat, was man ein Kreuz nennt, und weiterhin mit Kurt Badd ein ganz kompetenter, integrer, anständiger, kluger, gebildeter Cheflektor da ist. Und insofern sind dann zu Hinsdorf Franz Fühmann, Der hatte ja da 61 Kabelkran und Blauer Peter publiziert, weil das in Rostock, ne, auf der Werft spielte. Und dann ist der, weil er mit Aufbau in einem kleinen Dissens lag, ist er zu Hinzdorf gekommen. Ulrich Plenzdorf, Jurek Becker ist mit Jakob der Lügner, mit seinem grandiosen und weltliterarisch durchaus wichtigen Debüt zu Hinzdorf gekommen. Klaus Schlesinger, also das ist eine ganze Reihe von sehr wichtigen jungen Autoren, die dort zu diesem Verlag gekommen sind und die den maßgeblich geprägt haben.
Das waren bedeutende Autoren, deren Bücher auch heute lesenswert sind. Aber natürlich gab es in der DDR auch viele Bücher, die eher Propaganda als Literatur waren. Ich möchte da auch mal das Stichwort Bitterfelder Weg einbringen. Die Autoren sollten dicht daran an die Produktion und über Arbeiter schreiben. Da ist auch eine Menge entstanden, Carsten Ganse, das uns heute nichts mehr gibt. Oder?
Es macht wenig Sinn, die DDR von ihrem Ende her zu betrachten und moralisch-politische Urteile gewissermaßen ungefiltert auf die ganzen 4 Jahrzehnte rückwirkend anzuwenden, sondern es sollte schon so sein, dass man die Gesellschaft mit ihren Idealen und auch mit dem letztendlichen Versandten ernst nimmt und schaut, was gewesen ist. Und wenn man das jetzt nach 30, 40 Jahren die Texte wieder liest, dann müssen sie ein Bild von der DDR liefern, das authentisch ist. Und wir müssen im Hinterkopf haben, die DDR war eine andere Gesellschaft als die Bundesrepublik. Und insofern ist es unangemessen, den Apfel dafür zu schelten, dass er keine Birne ist. Wir können also nicht die DDR-Literatur am Maßstab der westdeutschen Literatur messen, sondern wir müssen schon schauen, welche Rolle, welche Funktion hat die Literatur in diesem Land DDR gehabt. Und in welcher Weise wollten die Autoren und Autoren mit ihren Texten sich einmischen?
Ähnliches haben mir auch viele gesagt, die ich bei den Schweriner Literaturtagen in diesen Wochen zum Thema DDR-Literatur befragt habe. Darunter auch Gitta Lindemann, über Jahrzehnte ja eine wichtige Literaturkritikerin in Mecklenburg-Vorpommern. Sie war Kulturchefin beim NDR.
Ich würde noch zum Beispiel Sarkowski dazu nehmen. Das ist keine Weltliteratur, aber das sagt über unsere Zeit was aus. Das ist ein Zeitdokument und insofern wäre es auch wichtig, dass es überlebt. Wir reden pausenlos über die DDR und wie wir sie angeblich verklären, was wir gar nicht tun. Aber wenn wir sie begreifen wollen, gehört die Literatur dazu. Die sagt uns, wie es war. Die sagt es uns in allen Fehlern, die gemacht sind, die auch in den Büchern gemacht sind. Aber wir werden damit schlauer. Wir lernen damit zu begreifen, wie dieses Leben eigentlich wirklich war.
Ja klar, wenn wir jetzt uns mal davon verabschieden, Autoren nach ihren politischen Auffassungen einzuordnen und dann sagen die, das sind die Guten, das sind die Schlechten, dann gehört sicherlich Helmut Sarkowski dazu. Er ist ja nicht nur ein sehr guter Erzähler und jemand, der epische Texte geschrieben hat, sondern er hat ja letztendlich auch Filmszenarien geschrieben. Vermutlich denkt der Lindemann unter anderem möglicherweise auch nicht nur an Vogel im Schwarm. Sie denkt sicherlich auch an Wege übers Land.
Oder Daniel Druskart.
Oder Daniel Druskart, genau. Das sind einfach Verfilmungen. Grundlage sind ja die Bücher oder mitunter auch umgekehrt von Helmut Sarkowski gewesen, die zu dem wurden, was man in der DDR Straßenfeger nennt. Viele Leute, die einen Fernseher hatten, haben vom Fernseher gesessen, deswegen Straßenfeger. Oder wie Wolfgang Schreier, Millionen Exemplare zu DDR-Zeiten verkauft, Unterhaltungsliteratur.
Schreier lebte ja auch in Mecklenburg wie Sarkowski. Und nochmal zu Sarkowski, der war ja auch Mitglied im Zentralkomitee der führenden Partei, der SED. Und er hat vor allem über die sozialistische Entwicklung auf dem Lande geschrieben. Ich will da jetzt mal auf die Verbandelung mit dem System zu sprechen kommen. Zum Beispiel bei Hermann Kant, auch Mitglied im ZK der SED. Er war Präsident des Schriftstellerverbandes der DDR. Er hat die Schriftstellerei in den Dienst seiner politischen Überzeugung gestellt. Kant sagte uns nach der Wende mal im Literaturcafé:
Ich habe gemeint und habe mit meinen Mitteln etwas versucht dabei. Wir kriegen das hin, weil ich es hinkriegen wollte, weil ich also den Versuch, den wir da unternommen hatten, natürlich für wert hielt, ihn durchzuhalten.
Tja, Carsten Gansel, wie sehen Sie das?
Hermann Kant ist ja ein Autor, der nach 1989 für alles herhalten musste, was man glaubte, Negatives an der DDR feststellen zu können. Insofern existiert hier eine, sag ich mal so, historische Ungerechtigkeit. Also, dass da an einer Person vieles abgeladen wird. dass Kant für viele kein freundlicher Mensch gewesen ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber es gibt eine schöne Aussage von Uwe Jonsson, die man diskutieren kann. Schriftsteller soll man nur nach Geschriebenem beurteilen. Oder Brigitte Reimann, nur das Werk zählt. Leider funktioniert, oder zum Glück, beide Positionen kann man teilen, so funktioniert aber die Bewertung von Literatur nicht. Da wird natürlich permanent auch moralisiert. Da möchte man natürlich, dass ein großer Autor auch ein guter Mensch ist. Aber das ist im Leben nicht so.
Heute haben wir vielleicht einen milderen Blick auf ihn mit dem jahrzehntelangen Abstand. Aber man darf natürlich nicht vergessen, wie Kant nach der Ausbürgerung von Wolf Biermann agierte. Als Präsident des Schriftstellerverbandes hat er dafür gesorgt, dass 11 unliebsame Schriftsteller aus dem Verband geworfen wurden. Und Günter Kunert und Erich Löst konnten ihm das nie verzeihen.
Er hat natürlich eine ganz schäbige Rolle gespielt. Er saß ja auf dem Schoß der Macht praktisch. Und war abhängig, und er war offenkundig gern abhängig, denn er hat ja davon auch profitiert.
Nahe an der Macht zu sein, hat ihm geschmeichelt. Und manchen Leuten hat er Gutes getan, indem er ihnen eine Reise befürwortet hat. Aber schon mal sich selber in diese Position hineinzubewegen, Gnade erweisen zu können. Ich darf sagen, der eine darf fahren, die anderen 10 dürfen nicht fahren. Und wie er dann alles, was nach Opposition roch, wie er das kaputt gemacht hat. Er war ein Täter wie wenige.
Ich denke, wer viel Unrecht in der DDR erlebt hat, der wird auch heute noch mit dem Werk von Hermann Kant hadern. Sein bekanntester Roman, Die Aula von 1965, wurde in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Sie war Pflichtlektüre an den Schulen der DDR. Und Gitta Lindemann und Günter Möller haben mir bei meiner Umfrage jetzt gesagt:
Die Aula unbestritten, das ist schon Weltliteratur. Aber eben die Person, man darf die Person auch nicht so ganz außer Acht lassen.
Der letzte Satz dieser Aula sagt, darüber wird noch zu reden sein. Das war die Stasi-Geschichte. Das war ziemlich sensationell, dass er das so geschrieben hat. Das ist auch in Vergessenheit geraten. Das würde sich lohnen, darüber neu nachzudenken.
Die Literaturkritik der Bundesrepublik hat da aber jahrzehntelang einen anderen Blick auf Kant gehabt. Wir erinnern uns an den sogenannten Literaturpapst Reich Ranitzky mit dem literarischen Quartett. Der hat zur Aula Folgendes gesagt:
Das Buch ist letztlich ein vollkommen verlogenes Buch, denn es zeigt die DDR als ein Land des Lächelns, als ein glückliches, wunderbares Land des Lächelns. Und es wäre eine Unterstellung, wollte man sagen, ihm schien das richtig, weil die SED es so gewünscht hat.
Herr Carsten Ganse, wie reagieren Sie darauf?
Reich Ranitzky hat gesagt, Hermann Kant ist eines der flinkesten Pferdchen im Stall der SED-Presse. Das ist eine böse Aussage, die mit dem Text Die Aula so viel nicht zu tun hat. Also ich finde schon, dass Die Aula in einen bestimmten Kanon hineingehört und bei allen, sag ich mal, wirklich Versuchen, mit Witz und Humor über Konflikte hinweg zu erzählen, ist dieser Text für eine entsprechende Phase in der DDR durchaus wichtig, nämlich für das, was die sogenannten Arbeiter- und Bauernfakultäten mal gewesen ist, wo junge Leute aus, heute würde man sagen, unterprivilegierten Schichten dann die Chance hatten, Abitur zu machen und zu studieren. Also Hermann Kant gehört für mich auch in die Gruppe derer, denen man sich kritisch nähern sollte und die durchaus, wir müssten dann natürlich den Aufenthalt als einen vielleicht doch gewichtigeren Text nennen von Hermann Kant, also der dann in einen Kanon gehörte.
Ich habe den Eindruck, es ändert sich derzeit was. Der Blick auf DDR-Literatur wird mit dem Abstand versöhnlicher. Und der Spiegel hat erst kürzlich sich an einem Kanon versucht, die 100 besten deutschsprachigen Bücher der vergangenen 100 Jahre. Da waren viele Autorinnen und Autoren aus der DDR dabei. Natürlich Christa Wolf, Brigitte Reimann, Maxi Wander, Fritz Rudolf Ries, nicht zu vergessen, Walter Kempowski, Jurek Becker, Anna Segers, Christoph Hein, Franz Fühmann, Stefan Heim, Volker Braun, Heiner Müller. Die zählt der Spiegel dazu. Carsten Gansel, wie sehen Sie das?
Die gehören einfach auch auf diese Liste. Und das ist dann schon, würde ich sagen, im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten ein Fortschritt.
Also Sie würden sagen, dass die DDR-Literatur heute im kulturellen gesamtdeutschen Gedächtnis verankert ist?
Gute Frage. Das kulturelle Gedächtnis ist ja etwas, was nicht steht, sondern was sich verändert. Die Frage würde ich unabhängig von dem Kanon, der jetzt aufgestellt worden ist, eher nicht positiv beantworten. Ich glaube, dass über viele, viele Jahre die DDR-Literatur gebunden worden ist an das Vergehen des Staates DDR. Und die Frage, die sich immer gestellt hat, ist ja, ist das alles, was in einem solchen Staat entstanden ist, der nicht mehr existiert und der letztendlich nicht beweisen konnte, dass er die bessere Vision auch umsetzt, ist alles, was in diesem Staat entstanden ist, nicht pointierte Aussage, Makulatur. Und ich glaube, in den letzten 30 Jahren haben viele dazu geneigt, diese Auffassung zu bestätigen, die mit der Wirklichkeit und mit dem, was in dem Staat DDR geschrieben worden ist, aus meiner Sicht jedenfalls überhaupt nichts zu tun hat.
Ja, die Einschätzungen sind gekippt nach der Wende, da würde ich Ihnen zustimmen, Herr Gansel. Bis 1989 gab es ja durchaus in der Bundesrepublik und unter den Leserinnen und Lesern der DDR auch die gegenteilige Tendenz, dass nämlich Bücher, die auch nur ein bisschen DDR-kritisch waren, automatisch hochgelobt wurden. Also es bleibt zu hoffen, dass sich mit mehr Abstand eine realistische Bewertung durchsetzt. Aber über einen, der unbestritten Weltliteratur geschaffen hat, haben wir noch nicht vertieft gesprochen, Uwe Jonsson. Bei meiner Umfrage kürzlich habe ich unter anderem mit Katrin Matern gesprochen. Sie ist Buchhändlerin in Neustrelitz und hat auch früher schon als Journalistin viele für gute Literatur begeistert. Und sie hat mir vorgeschwärmt.
Ich bin ja ein großer Jonsson-Fan. Ich habe den ziemlich früh gelesen. Also ich glaube, das erste Mal mit 15 angefangen. Also das war dann tatsächlich kurz nach dem Fall der Mauer. Gleich mit der harten Kost, den Jahrestagen. Und Jonsson hat mir die Augen geöffnet, in dem zu verstehen, wie funktionieren Menschen in Mecklenburg und wie hat aber auch die DDR funktioniert und welche Verwüstungen hat eigentlich auch der Zweite Weltkrieg mit sich gebracht, woraus ja dann sozusagen auch die zwei deutschen Staaten entstanden sind. Also diese Teilungsgeschichte, die habe ich durch Jonsson verstanden.
Auch Charlie Hübner, der Schauspieler, ist der große Jonsson-Fan und hat über ihn ein Buch geschrieben. Bei ihm war es auch so, dass er Jonsson nach dem Fall der Mauer entdeckte.
Die DDR ging gerade unter, meine Eltern waren völlig verwirrt, sahen einfach nur, wie ihre ganze Biografie sich auflöste. Die ganzen Feste, auf denen sie lebten und standen, verschwammen. Und in diesem Riss, da taucht so ein Autor auf, der sozusagen sich mit diesen Fragen sehr umständlich zum Teil, manchmal aber auch geradeaus befasst hat. Hätte jemand gesagt, wir suchen mal einen Autor für den Charlie, der ihm seine Fragen beantwortet, hätte mir niemand Uwe Jonsson gegeben. Natürlich nicht. Dafür war das zu sehr Hochliteratur. Aber bei mir hat der gut funktioniert.
Ja, ich bin beim Mauerfall schon 26 gewesen und hatte von Uwe Jonsson bis dahin noch nichts gelesen. Wie konnte dieser große Schriftsteller aus Mecklenburg in der DDR so versteckt werden, Carsten Gansel?
Ja, das ist, glaube ich, auch kein Wunder. Da müssen Sie, wenn ich das so sagen darf, kein schlechtes Gewissen haben. Uwe Jonsson ist für viele ja ein Geheimtipp gewesen. Er ist 1959, wie er sagt, ist er in den Westen umgezogen, ne? Nicht geflohen, das war für ihn wichtig. Aber die ersten DDR-Texte, Ingrid Bahm der Erde, ne? 56, dann Mutmaßung über Jakob 1959, ist DDR-Geschichte. Das ist eigentlich das, was man Realismus nennen kann. Da werden die Konflikte schon in einer Weise auf den Punkt gebracht. Und ich habe es mal irgendwo geschrieben, es ist faszinierend, in welcher Weise dieser Uwe Jonsson Ende der 50er Jahre schon wusste, wie die Stasi funktioniert. Also der Hauptmann Rolfs in seinen Mutmaßungen über Jakob, dieser Stasi-Offizier, wie ein Autor das schon antizipieren und realistisch darstellen konnte, ist enorm.
Ja, frappierend. Mutmaßungen über Jakob erschien im Westen genau an dem Tag, an dem Jonsson nach West-Berlin umgezogen war. Und wenige Wochen später las Jonsson aus den Mutmaßungen im Hessischen Rundfunk. Hier der Anfang des Romans.
Aber Jakob ist immer quer über die Gleise gegangen. Aber er ist doch immer quer über die Rangiergleise und die Ausfahrt gegangen. Warum? Außen auf der anderen Seite um den ganzen Bahnhof bis zum Straßenübergang hätte er eine halbe Stunde länger gebraucht bis zur Straßenbahn. Und er war 7 Jahre bei der Reichsbahn. Nun sieh dir mal das Wetter an, so ein November. Kannst keine 10 Schritt weit sehen vor Nebel, besonders am Morgen. Und das war doch morgen und alles so glatt. Da kann einer leicht ausrutschen. So ein Krümel-Rangierlok ist dann beinahe gar nicht zu hören, sehen kannst sie noch weniger. Jakob war 7 Jahre bei der Eisenbahn, will ich dir sagen. Und wenn irgendwo was sich gerührt hat, was auf Schienen fahren konnte, dann hat er das wohl genau gehört.
Uwe Jonsson 1959. Er schreibt über die DDR. Herr Gansel, aber wie ist die DDR denn mit ihm umgegangen?
Naja, man konnte ihn ignorieren, weil er ja in dem Sinne kein originärer DDR-Autor war, weil kein einziger seiner Texte in der DDR erschienen ist. Das ist auch in gewisser Weise symbolisch fast. Als die DDR an ihr Ende kam, 1989 erschien von Jürgen Grambo, der ja der wichtigste Jonsson-Forscher in der DDR gewesen ist, eine Reise weg wohin im Aufbauverlag. Das war aber am Ende. Und wir beide, Jürgen Grambo und ich, haben dann ja sehr früh schon einen Band herausgegeben im Zusammenhang mit der ersten Tagung, die es ja hier bei uns im Norden gegeben hat, also in Neubrandenburg.
Ja, Ganze, wenn man sich mit Jonsson näher beschäftigt, dann kommt man an Ihnen natürlich nicht vorbei, denn seit 30 Jahren gibt es mit dem Uwe-Jonsson-Preis einen der wichtigsten Literaturpreise in Deutschland. Sie sind seit 2006 Vorsitzender der Jury und haben da quasi genau im Blick, was über die Geschichte dieses Landes, über die deutsche Teilung und ihre Folgen geschrieben wird, also frisch auf den Markt kommt. Also es sind ja nach der Wende auch wichtige Bücher über die DDR herausgekommen. Ich möchte nur Kruso nennen, der Roman, der auf Hiddensee spielt, von Lutz Seiler und natürlich Den Turm von Uwe Tellkamp. Wer ist da für Sie wichtig?
Zustimmt, Uwe Tellkamp und Lutz Seiler gehören in jedem Fall dazu. Schön ist, dass wir beide übrigens, bevor sie dann große Preise bekommen haben, den Deutschen Buchpreis mit dem Uwe-Jonsson-Preis ausgezeichnet haben. Für mich ist ganz, ganz wichtig natürlich gewesen, also da sind wir jetzt gar nicht so weit weg, Jenny Erpenbeck, für mich ist ganz wichtig gewesen, Irina Liebmann. Das sind sämtlichst Autorinnen und Autoren, die aus der DDR kommen und die im weitesten Sinne natürlich schon DDR-Geschichten erzählen.
Es gibt aber auch Nachgeborene, die über die DDR schreiben. Matthias Jügler hat mir, Autor von Maifliegenzeit, hat mir gesagt, er hat jetzt viel Kritik einstecken müssen. Es gab eine heftige Diskussion um Charlotte Gneuss, ihren Debütroman Gittersee. Mhm. Sie ist 92 in Rheinland-Pfalz geboren und hat ihren Roman in die 70er in Dresden verlagert. Es geht auch um Stasi-Verstrickung. Sie wurde mit diesem Roman für den Deutschen Buchpreis nominiert. Aber es gab eine Mängelliste, die der Dresdner Schriftsteller Ingo Schulz zu dem Verlag schickte. Es kam eine Debatte auf, ob Menschen über die DDR schreiben dürfen, wenn sie selbst nicht das System erlebt haben. Dann dürfte man doch gar keine historischen Romane mehr schreiben, oder? Was ist das für eine komische, krude Debatte? Oder können Sie der was abgewinnen?
Also was Sie soeben ansprechen, das ist etwas, was unter dem Slogan kulturelle Aneignung zusammengefasst werden könnte. Selbstverständlich kann jeder über DDR oder Bundesrepublik oder über Russland, über die Sowjetunion, über Kuba schreiben. Da gibt es nicht das, was man einen Alleinvertretungsanspruch nennt. Es gibt auch kein Eigentum an Geschichten oder an historischem Wissen. Aber dann darf das keine Einbahnstraße sein. Also wir müssen dann auch schon erzählen können über die USA. Wir müssen erzählen können über andere, auch sensible Länder. Und dann darf dann nicht der Vorwurf kommen, dass das nur diejenigen können, die dort geboren sind oder die eine entsprechende Hautfarbe haben. Also von daher sind wir in einer sensiblen Debatte. Literatur ist, hat jemand mal gesagt, Umverteilung von Erfahrung. Und Umverteilung von Erfahrung bedeutet, dass ich das Recht habe, mich in andere Menschen, in andere Kulturen hineinzuversetzen. Entscheidend ist die Frage, dass das nicht die Wirklichkeit oder wie hat Anna Segers gesagt, die wirkliche Wirklichkeit verfälscht, dass die Tatsächlichkeit des gelebten Lebens noch nach wie vor rüberkommt. Also um ein Beispiel zu geben, wenn ich Berlin der 70er Jahre schildere und ich sitze in einem Flugzeug und bin der Ich-Erzähler, dann wäre es schon notwendig, dass dieser Ich-Erzähler erkennt, dass da durch diese Stadt in irgendeiner Weise so ein Strich oder eine Mauer irgendwas geht. Wenn das dieser Ich-Erzähler nicht wahrnimmt, dann würde ich sagen, na, da gibt es Fehler. Ob nun in einem Roman, darüber kann man jetzt geteilter Meinung sein, von Plaste oder Plastik die Rede ist, das würde für mich dann eher zu verschmerzen sein. Auch wenn man natürlich die Hoffnung haben kann, dass Leute, die solche Geschichten erzählen über die DDR der 70er Jahre, auch in der Hinsicht korrekt sind.
Die von Ihnen so oft angesprochene Authentizität eben, ja. Wir können in dieser Sendung viele Aspekte nur anreißen. Ich möchte aber unbedingt noch kurz auf einen Bereich zu sprechen kommen, nämlich die Kinder- und Jugendliteratur. Ich verschenke in diesem Jahr zu Weihnachten wieder Hirsch Heinrich von Fred Rodrian, wunderbar illustriert von Werner Klemke. Und mir fallen Bücher ein wie Tinko von Strittmatter, Lüttmatten und die weiße Muschel von Pludra, von Fühmann, die dampfenden Hälse der Pferde im Turm zu Babel. Das waren doch große Kinderbuchautoren in der DDR.
Naja, in jedem Fall gehört dazu natürlich auch Christoph Hein mit zahlreichen von seinen Texten, die er vor und nach 1989 geschrieben hat. Oder nehmen wir einen solchen Autor wie Ludwig Renn. Das sind Autoren, die für Kinder geschrieben haben und für Erwachsene. Das ist überhaupt etwas Besonderes für die DDR und ihre Literatur, dass hochkarätige Autoren, also die man in die erste und zweite Reihe stellen würde, auch für Kinder geschrieben haben. Peter Hacks, Metamorphos.
Ja, über Kinderbücher aus der DDR werden wir noch versprochen eine eigene Sendung machen, einen eigenen Kunstkarten. Einige Schätze aus dem Bereich der Kinder- und Jugendliteratur aus DDR-Zeiten werden heute noch aufgelegt, aber insgesamt sieht es eher mau aus. Die Kleinverlegerin Gisela P. Krul aus Godern bei Schwerin wollte das nicht akzeptieren. In Leipzig wurde sie aktiv.
Ich habe ja damals nach der Buchmesse 2011 ungefähr 100 DDR-Autoren angeschrieben, unter anderem auch Erik Neutsch, und nach 2 Wochen habe ich dann bei ihm angerufen, ein bisschen schüchtern, er ist ja schließlich ein sehr bekannter Autor, und ihn gefragt, ja, sagt er, meine Bücher können Sie alle haben, die will sowieso keiner mehr. Und so habe ich eben alle Bücher von ihm auch als E-Book umgesetzt.
Darunter Spur der Steine und 2 leere Stühle. Neben Erik Neutsch hat Gisela P. Krul noch weitere 38 DDR-Schriftsteller im Programm. Mehr als 700 einzelne Titel vertreibt sie mit der Edition digital. Gedruckt werden die Werke nicht mehr, dafür ist die Nachfrage zu klein. Carsten Ganze, wird aus Ihrer Sicht denn genügend DDR-Literatur verlegt?
Das ist eine Frage der Nachfrage. Ne? Also in der DDR war es nicht ganz so. Es wird immer behauptet, in der DDR spielte Geld überhaupt keine Rolle. Das ist ja nicht so gewesen, so pauschal. Ne? Die Verlage sollten schon auch Gewinn erwirtschaften. Aber natürlich waren sie nicht das, was ein Verlag heute ist, der danach funktionieren muss, dass die Bücher verkauft werden. Und wir können ja nur hoffen, dass wenn es Neuauflagen gibt oder Neuentdeckungen gibt oder Wiederentdeckungen gibt, dass die auf ein entsprechendes Interesse stoßen. Wobei ich eins glaube, dass man bei vielen von diesen Texten, wenn man dann vielleicht das eine oder andere Archivmaterial dazu auch noch finden kann, was den Entstehungskontext, was die Diskussionskultur der damaligen Zeit auch repräsentiert, dass man an solchen Punkten dann natürlich auch durchaus Kommentierung braucht, die spannend sein müssen. Das darf kein lähmender Wissenschaftsdiskurs sein, der beim Schreiben vertrocknet, sondern das muss schon etwas sein, was die Leute, die die Bücher heute lesen sollen, hinterm Ofen hervorlockt.
Was wird aus der DDR-Literatur? Der Schriftsteller Gregor Sander sagt:
Ich glaube, dass die DDR-Literatur jetzt Geschichte wird, also Literaturgeschichte. Es wird jetzt in der nächsten Zeit darauf ankommen, wie viel wird an den Universitäten darüber gelehrt und geforscht? Wie viel wird in der Schule Schulliteratur sein oder auch noch werden?
Tja, aber welche Bücher, die vom Leben in der DDR erzählen, gehören in den Deutschunterricht? Bei meiner Umfrage bei den Schweriner Literaturtagen wurde immer wieder der Roman Franziska Linkehand genannt von Brigitte Reimann oder die Bücher von Christa Wolf. Herr Ganze, wäre das wirklich eine gute Schullektüre?
Insofern schwierige Frage, als wir uns dann anschauen mussten, wie der heutige Schulunterricht und der Deutschunterricht beschaffen ist. Der ist nicht mehr vergleichbar mit dem, was es vor, sagen wir mal, 20 Jahren gegeben hat. Es wird ja inzwischen nur noch ganz wenig das realisiert, was man die Lektüre von Ganzschriften nennt. Insofern haben es lange, umfangreiche Romane wie Franziska Linkehand sicherlich schwer. Und ich halte es für eine Illusion, dass die Chance haben, im Deutschunterricht, im Literaturunterricht gelesen zu werden. Aber natürlich kann man, auch wenn das immer nur etwas Halbherziges ist, natürlich kann man bestimmte Ausschnitte aus der Linkehand jederzeit im Deutschunterricht diskutieren. Oder wir haben im Aufbauverlag mal einen Band gemacht mit einer Auswahl der Tagebucheinträge, der zwei Bände von Brigitte Reimann mit der Überlegung, dass junge Leute heutzutage sicherlich nicht die zwei Bände lesen werden, auch gar nicht im Deutschunterricht, aber dass eine Auswahl eine Chance haben könnte. Bei Christa Wolf natürlich einzelne Erzählungen, die in jedem Fall aus meiner Sicht auch wirklich in den Deutschunterricht gehörten.
Spannend, ja. Was bleibt von der Literatur aus 40 Jahren DDR? Ich könnte noch stundenlang mit Ihnen darüber reden, Carsten Ganzel. Sie sind als Literaturwissenschaftler der Fachmann für dieses Thema. Ich kann versprechen, es werden weitere Sendungen folgen. Vielen Dank für Ihre Zeit und Expertise.
Okay, ja. Spannend, ja.
Ja, ja, alles Gute. Tschüss. Mit Carsten Ganzel habe ich übrigens Ende Oktober gesprochen und das Interview leicht gekürzt. Mein Name ist Anke Jahns. Danke fürs Interesse.